Das Auto als Luxusobjekt, der neue Weg von Mercedes-Benz. Heute schauen wir bei Wirtschaft hoch 2 auf die Mercedes-Benz Car Group und da im Speziellen auf die Unterkategorie Cars. Also, Mercedes-Benz, das Auto als Luxusobjekt.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, das freut mich auch,
Genau, und endlich auch mal wieder mit dem Thema Autos beschäftigen. Das hat uns ja auch länger nicht bewegt, glaube ich. Und jetzt können wir mal wieder in Bewegung kommen hier.
Genau, wir gucken ja heute auf Mercedes. Und du hast ja eine besondere Beziehung zur Marke, oder?
Ja, ich bin Mercedes-Fahrer an der Stelle, das ist richtig. Wobei das bei mir vielleicht manchmal auch andere Gründe hat als bei anderen. Bei mir ist es so, ich habe eine relativ schmale Hofeinfahrt und Mercedes-Fahrzeuge sind vom Bau her relativ schmal tatsächlich. Und insofern, wenn man ein Kombi fahren muss, wenn man Familienvater ist, dann ist das für mich eins der wenigen Fahrzeuge, was überhaupt in meine Hofeinfahrt reinpasst.
Das glaubt man gar nicht, weil wir heute darüber reden werden, dass Mercedes sich ja auch anders positionieren möchte. Und ich hätte eigentlich auch ursprünglich gedacht, dass Mercedes eher breitere Fahrzeuge baut. Aber wie gesagt, so täuscht scheinbar das Auftreten der Marke im Verhältnis zu den wirklichen Produkten nachher.
Ist ja die Frage, ne, die Breite eines Fahrzeuges dann wirklich etwas aussagt über die Qualität oder ähnliche Dinge. Aber ja, es war für mich ein klares Kaufkriterium an der Stelle.
Also lass uns mal einsteigen, weil Mercedes ist ja zurzeit höchst erfolgreich.
So ist es, genau. Mercedes-Benz Cars hat im Jahr 2022 2.040.000 Fahrzeuge verkauft, also die 2 Millionen Grenze, die man früher schon deutlich überschritten hatte, jetzt wieder in 2022 überschritten. Im Vorjahr waren es 5% Fahrzeuge weniger. Da war man also bei knapp 1,95 Millionen Fahrzeugen. Und das hat man also steigern können. Der Umsatz liegt mittlerweile bei 112 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren das noch etwa 97 Milliarden Euro. Also auch hier eine 15-prozentige Steigerung. Und wofür das Unternehmen ja gerade auch gefeiert wird, ist der Erfolg, also der EBIT, der liegt jetzt mittlerweile bei 16,3 Milliarden Euro für das Jahr 2022. Im Vorjahr waren das also 12,4 Milliarden Euro. Das ist also eine Steigerung um 31%. Das heißt, die Umsatzrendite beträgt mittlerweile phänomenale 14,6% hier für das Unternehmen. Und das schlägt sich auch in der Liquiditätssituation wieder. Der Free Cashflow der Mercedes-Benz Group jetzt an der Stelle liegt bei 8,1 Milliarden Euro und wir haben eine Netto-Liquidität von 26,6 Milliarden Euro. Also da ist ein bisschen Cash vorhanden, kann man sagen. Wirklich sehr erfolgreiche Entwicklung, kann man sagen, für das Jahr, für den Start in das Jahr 2023. Und wenn man sich mal die Verteilung der Fahrzeuge 2022 anschaut auf die unterschiedlichen Märkte, und dann eben auch auf die verschiedenen Fahrzeugkategorien, dann fällt halt auf, dass das Unternehmen insgesamt in Asien mittlerweile knapp 1 Million Fahrzeuge absetzt, davon in China etwa 750.000 und in Europa mit 620.000 Fahrzeugen etwa, Nordamerika 345.000, also im Grunde so eine Verteilung in der Welt hat, wie man sie heute von vielen Automobilherstellern auch kennt, dass Asien eben und insbesondere China dort ein sehr, sehr starkes Gewicht hat. Schauen wir uns dann nochmal an, wie sich das Ganze verteilt auf die Fahrzeugkategorien. Da unterscheidet Mercedes-Benz halt drei verschiedene Kategorien, Top-End, Core und Entry. Und zeigt dann auch nochmal auf, wie viele elektrische Fahrzeuge davon dann eben entsprechend abgesetzt wurden. Und hier fällt halt auf, dass der Hauptlöwenanteil an verkauften Fahrzeugen weiterhin in diesem Core-Bereich ist. Das sind also 1,1 Millionen Fahrzeuge, etwa 55%, die in dem Core-Bereich verkauft werden. Das ist also C-Klasse bis E-Klasse. Top-End macht dann 328.000 Fahrzeuge, also S-Klasse und G-Klasse und so weiter und so fort sind dort unterwegs. Und das Entry-Segment ist mit knapp unter 600.000 Fahrzeugen jetzt also auch ein bisschen zurückgegangen. Also das sind dann Smart, A-Klasse und B-Klasse. Elektrisch hat man auch einen Sprung nach vorne gemacht. Da ist man jetzt mittlerweile bei 333.000 Fahrzeugen, die elektrisch betrieben werden. Nicht vollständig, aber vielleicht auch Hybride sind. Und die insgesamt dort also verkauft wurden, das ist mittlerweile ein Anteil von 16,3%, ist gegenüber dem Vorjahr auch nochmal deutlich gestiegen. Vorher waren es noch 14%. Also die Marktentwicklung zeigt jetzt eben auch, dass das elektrische Thema auch ankommt bei den Herstellern.
Jetzt hast du ja gerade diese verschiedenen Autokategorien bei Mercedes angesprochen, Top-End, Core und Entry. Und wir wollen ja gleich ein bisschen genauer drauf gucken, warum jetzt vielleicht dieser Bereich Top-End ja der Bereich ist, in dem Mercedes noch stärker sich entwickeln wird. Aber lass uns doch davor kurz einmal schauen, was eigentlich Luxus oder Luxusmarkenführung, Luxusmarkenentwicklung eigentlich so mit sich bringt.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Ja, das ist ja nun dein Fachgebiet, Thorsten. Ich sage, also insofern, erzähl doch mal.
Marke. Also Fachgebiet, ja, ich meine, jetzt hast du dich ja schon geoutet, dass du Mercedes fährst. Ich muss ja zugeben, ich fahre Skoda. Zwar auch einen recht großen, weil halt mit Familie, wie du sagst, muss ja viel reinpassen. Also deswegen bin ich jetzt, was Luxusmarkenführung angeht, in der Praxis nicht ganz so bewandert. Aber lass mal drauf gucken, was jetzt an Luxusmarkenführung da eigentlich auch immer so erwartet wird. Weil das wird was sein, was, glaube ich, Mercedes auch als großes Thema haben wird. Weil die Einzigartigkeit ist eigentlich das zentrale Merkmal, wie sich Luxusmarken wirklich positionieren können. Weil es muss ja einen Grund geben, dass ich auch den Kunden überzeugen kann, vielleicht mehr auszugeben, den Kunden überzeugen kann, dass vielleicht was Besonderes ist, mein Produkt zu kaufen. Deswegen ist die Einzigartigkeit, Differenzierung vielleicht über Design, Qualität, keine Ahnung, Ausstattung, Geschichte, Innovationstätigkeit, etc. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, wie Luxusmarken sich positionieren. Und wenn das wirklich aus der Geschichte auch heraus hervorgeht und wirklich dann auch diese Authentizität gelebt wird, dann kann da schon ein Produkt auch entstehen, das wirklich für Kunden eine große, vielleicht auch emotionale Bindung mit sich bringt und wo Kunden auch wirklich gerne bereit sind und auch gewillt sind, vielleicht auch höhere Preise zu akzeptieren, weil das Produkt das ausstrahlt, weil das Produkt das auch mit sich bringt. Und deswegen ist Einzigartigkeit und das auch zu leben ein entscheidender Faktor. Wichtig aber auch, und das ist, glaube ich, ein Punkt, da, glaube ich, müssen wir mal gucken, wie das Mercedes auch auf die Beine stellt, ist, dass die Produkte natürlich auch eine Exklusivität auch zeigen müssen, weil vielleicht darf dann auch nicht jeder in der Lage sein, sich das Produkt zu leisten. Klingt jetzt ein bisschen sehr scharf, aber ganz zentral ist klar, dass ich meine Exklusivität nur dann verspüre, wenn nicht jeder das Produkt auch besitzt, wenn klar ist, dass es nur eine bestimmte Zielgruppe sich wirklich auch leisten kann. Und deswegen das als Exklusivität hinbekommen mit vielleicht kleineren Zielgruppen, die dann aber auch noch mehr zahlen. Du hast gerade angesprochen, auch vielleicht dann bestimmte Volumen in Produktionsgrößen auch erreicht werden müssen. Wir hatten gerade diese 2 Millionen Jahresproduktion. Mal gucken, wie Mercedes sich da aufstellt. Was aber Mercedes, glaube ich, hinbekommen wird und hinbekommen muss, ist, dass einfach die Verlässlichkeit in der Marke, und Mercedes ist ja seit vielen Jahren eine der wertvollsten Marken der deutschen Industrie, der globalen Automarkenindustrie, also diese Verlässlichkeit in der Markenführung und in dem, wie die Marke auch auftritt, das ist ein Element, was Luxusmarkenführung natürlich als Kernelement besitzen muss, was Mercedes aber auch mit sich bringen muss. Letzter Punkt jetzt in der Luxusmarkenführung, um so ein bisschen diesen Rahmen einzuordnen, und das wird auch ein Aspekt, den wir vielleicht ein bisschen genauer angucken. Wenn ich Luxusmarken verfügbar mache, muss ich ja als Markenführer, als jetzt Mercedes-Benz als Beispiel, auch dafür sorgen können, dass die Marke auch so erlebt wird, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen ist gerade auch so aus der Vertriebssicht heraus die Kontrolle über die Vertriebswege im Rahmen der Luxusmarkenführung ein ganz entscheidender Faktor. Weil wenn ich möchte, dass die Kunden wirklich das Markenerlebnis so an den Touchpoints mitbekommen, wie ich mir vorstelle, wie die Marke auch nach außen gezeigt werden soll und auch wie die Marke sich präsentieren soll, dann muss ich da auch schon in der Lage sein, weltweit über die Kanäle, über Handelsstrukturen, über Online-Shops, etc. das Markenerlebnis so zu gestalten und präsentieren, dass die Kunden dieses Markenerlebnis auch haben können. Und deswegen ist die Anforderung an Luxusmarkenführung schon eine recht große, weil wir müssen exklusive Produkte haben, die bestimmte Geschichten mit sich bringen, die bestimmte Features besitzen, wo ich sicherstellen kann, dass die Markenerlebnisse konsistent sind. Und jetzt kommen wir ja mit Mercedes, wir gucken gleich ein bisschen genauer drauf, von einem Unternehmen, das ja eigentlich auch einen du hast es gerade genannt, ein Core-Business hat, ein Entry-Market-Business. Und jetzt soll die Entwicklung halt in Richtung Luxus-Positionierung gehen. Große strategische Stoßrichtung von Ole Kalenius. Und lass mal ein bisschen genauer drauf gucken, was da vielleicht jetzt in Zukunft auch die Herausforderungen in Richtung der Strategie sein können.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Ja, du hast es wunderbar zusammengefasst. Luxusmarke, finde ich, ist ja ein spannendes Thema. Wie führe ich eine Luxusmarke, wenn ich eben auch innerhalb dieser Marke Produkte habe, die vielleicht auch für den, in Anführungsstrichen, Otto-Normalverbraucher erschwinglich sind, ja, und erschwinglich sein sollen, weil ich letztlich ja auch ein gewisses Volumen benötige in der Automobilproduktion, um bestimmte Skaleneffekte, um bestimmte Kostendegressionen erreichen zu können. Und insofern ist das, glaube ich, eine sehr spannende Fragestellung, wie ich jetzt eigentlich so eine Luxusstrategie dort aufsetzen kann.
Naja, aber ich möchte da gleich mal gegenhalten, weil du sprichst jetzt von dem normalen Kunden. Andererseits ist natürlich klar, dass wir weltweit eine stark steigende Zahl an wirklich wohlhabenden Kunden haben. Und das durchaus, wir haben ja China schon zweimal angesprochen, die wirklich jetzt immer wohlhabender werdende Mittelklasse in China. Und wir können auch in andere Länder gucken, lass nach Indien gucken, lass nach Südamerika gucken, lass nach weiteren Ländern in Südostasien gucken. Da sind schon wirklich auch viele Kunden, die einfach ihren jetzt steigenden Wohlstand auch wirklich in materiellen Gütern ausdrücken wollen. Und deswegen ist die Entscheidung von Mercedes irgendwie auch 75% der Investitionen zukünftig in, sie nennen das jetzt neuerdings Top-End-Luxury und Core-Luxury auch zu fokussieren. Das könnte schon was sein, wo wirklich mit bestimmten Produktelementen, Features, etc. vielleicht diese Kunden wirklich auch so ja erreicht werden, dass die bereit sind, auch die Prämienpreise nachher zu zahlen.
Ja, aber gibt es jetzt, ne, das ist ja die Frage, die ich mir dann stelle, die Anzahl der Personen weltweit, die dieses Geld besitzen, um sich den Luxus zu leisten, ne, wir reden ja von Autos, die dann 100.000 Euro plus, ne, kosten und deutlich mehr eben noch kosten können, gibt es dafür ein Segment, was jetzt, ne, in etwa 2 Millionen Fahrzeuge umfassen will. Da wäre ich jetzt doch auch eher skeptisch. Also insofern muss ich ja irgendwie, habe ich ja immer den Zwiespalt an der Stelle dann. Wie viel Luxus kann und will ich mir leisten und wo, in welchem meiner Produkte zeige ich ihn jetzt eigentlich oder habe ich ihn integriert und wo eben auch nicht.
Naja, aber das ist, glaube ich, ein Thema, wo Mercedes ist auch stark investiert, dass die quasi auch in ihren Produkten, keine Ahnung, größere Reichweiten in der EQS-EQE-Serie unterbringen, bis 600 Kilometer, wo sie bestimmte Features, gerade für den chinesischen Markt, mit Einzelsitzen hinten, wenn ich einen Chauffeur habe zur Verstellung, mit Infotainment-Angeboten, wirklich auch sich stark versuchen, auch in die Richtung zu entwickeln, wo vielleicht der neue Luxus auch stattfindet. Weil die Ingenieurskunst, das ist, glaube ich, mittlerweile so ein Hygienefaktor, dass erwartet wird, dass ein Mercedes einfach natürlich die allerbeste Ingenieurskunst mit sich bringt. Aber man weiß halt heute, dass auch gerade die Ausstattungselemente eigentlich der Grund sind, warum sich Kunden wirklich auch von bestimmten Marken wegbewegen und andere Marken auch aufnehmen. Es gibt eine ganz spannende Studie von dem Beratungsunternehmen Oliver Wyman. Und die haben herausgefunden, dass in China zum Beispiel 8 von 10 Konsumenten allein wegen des Infotainments bereit sind, die Marke zu wechseln. Also das heißt, die haben da schon auch durchaus, glaube ich, einen interessanten Zielgruppenveränderung, dass wirklich Kunden scheinbar auch mit den Features des Autos so viel verbinden, dass wirklich auch da, ja, wenn ich da die besonderen Features besitze und vielleicht auch besonders gut und leistungsfähig sind, die Kunden auch bereit sind, wirklich bestimmten Marken dann auch die Treue zu halten. Und deswegen gerade so Infotainment in China, ich meine, da wird ja immer so ein bisschen über das Karaoke gelächelt. Ich glaube, mittlerweile kann Mercedes zumindest schon Tetris und Solitär im Auto anbieten. Also das geht in so eine Richtung. Aber jetzt mal losgelöst von Karaoke, die digitale Integration von, keine Ahnung, ich kann mit meiner Smartwatch das Auto öffnen, dann stellen sie automatisch die Sitze ein, weil mein Profil geladen wird. Dann stellt das Auto sicher, dass es vielleicht über Sensoren im Sitz meine Vitalfunktionen trackt und mich nicht nur für Müdigkeit warnt, sondern vielleicht auch mein Blutsauerstoff misst. Da lässt sich ja relativ viel auch entwickeln, was vielleicht auch so an kleinen Elementen dann wirklich so die Bequemlichkeit, den Komfort, den Luxus, Das Auto wird in der Auffahrt zu Hause erkannt, meine Smart Home Steuerung fängt an, die Heizung hochzudrehen, das Badewasser einzulassen. Das klingt immer so ein bisschen irgendwie ein bisschen spielerisch, aber das ist halt das, was gerade auch in diesem wirklichen absoluten Luxussegment vielleicht wirklich die Differenzierung ausmacht. Und wenn der Kunde da den Wert drin sieht und da vielleicht auch wirklich die finanziellen Verfügbarkeiten besitzt, das auch sich zu erlauben, dann kann das ein Weg sein, wo vielleicht über das digitale Erlebnis die eh schon Premium-Produktqualität nochmal wirklich nach oben gepackt wird.
Ja, na gut, das sind natürlich auch Dinge, wir erleben das ja heute in vielen Lebensbereichen, wie digitales Bezahlen oder so etwas, was man sicherlich ja auch in Zukunft irgendwann im Auto sehen wird. Ne? Dann fahre ich wahrscheinlich an die Tankstelle und an die Tankstelle mit meinem Elektroauto, automatisch wird irgendwie ich kriege eine neue Batterie vorne rein, weil die gerade leer ist oder keine Ahnung was, ne, dann wird die automatisch die Tankfüllung in Anführungsstrichen bezahlt, sage ich mal, ne, oder das Auto wird gewaschen und wird direkt bezahlt, wird abgebucht oder ne, ich fahre in die nächste Fastfood-Kette und auch dort wird sofort bezahlt. Na, da gibt's ja dann, glaube ich, eine ganze Menge Dinge denkbar, die einem das Leben ein Stück weit erleichtern, die halt heute durch die Digitalisierung einfach auch möglich sind.
Jetzt ist ja die Preisentwicklung das, was vermutlich dann auch bei Mercedes eine zentrale Rolle spielen wird, weil du hast gerade ja auch gesagt bei der Auflistung der Zahlen, dass bisher ja irgendwie ein Großteil der Verkäufe immer noch im Core-Segment ist, wenn wir jetzt quasi über den Top-End-Bereich sprechen, dann ist es ja so, dass da Mercedes durchaus ja auch echt relativ ambitionierte Ziele hat, wo sie den Durchschnittsverkaufspreis hinbekommen wollen.
Richtig, ne? Also die wollen ja im Grunde erreichen, dass sie im Jahr 2026 oder bis zum Jahr 2026 etwa 500.000 Fahrzeuge verkaufen, die mehr als 100.000 Euro kosten. Also das ist ein Wachstum, wäre das ja von 60% gegenüber der heutigen Situation. Natürlich wäre damit ein enormer Umsatzzuwachs auch verbunden für das Unternehmen insgesamt, so teure Fahrzeuge im Durchschnitt dann auch wirklich verkaufen kann.
Naja, und auch wenn man guckt sozusagen, wie sich der Neuwagenpreis entwickelt hat, dann kann man ja so ein Gefühl bekommen, weil wenn man die Zahlen sich anschaut, die sind ja bei Mercedes auch recht transparent auch aufbereitet, dann liegt der Neuwagenpreis ja aktuell schon bei 72.900 Euro, was ich ja schon relativ viel finde. Aber der hat sich eigentlich seit in den letzten 3 Jahren um ungefähr 40% nochmal gesteigert. Das heißt, wir kommen also von ungefähr Mitte 40.000 Euro und sind heute schon bei 72.000 Euro. Das zeigt ja durchaus, dass der Mercedes wirklich auch in der Lage ist, scheinbar höhere Preise durchzusetzen und auch vielleicht auch mit, naja, Ausstellungselementen, mit zwar Grundpreisen im Produkt beginnt, aber dann einfach die Möglichkeit auch offeriert über, als wir das mal angeschaut haben, die Preisliste der S-Klasse umfasst 128 Seiten. Dann kann man quasi den Einstiegspreis der S-Klasse von 111.800 Euro wahrscheinlich locker um das Doppelte steigern, um wirklich auch dann sein Wunschauto zu bekommen.
Richtig, ne? Also das sind ja auch, ne, die anderen Bereiche dann, ne, noch mehr Luxus, so wie Maybach oder so etwas, ne, die kosten dann ja schon 230.000 Euro oder eine G-Klasse, die dann ab 118.000 Euro beginnt. Das sind ja doch enorme Preise, die dann für die Einstiegsmodelle quasi ohne großartige weitere Ausstattungsmerkmale in dem Luxury-Segment dann letztlich auch aufgerufen werden. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen die Kunst, dann die anderen Segmente, die man ja auch hat, sowas wie Core und Entry, wo in Entry, da beginnt eine A-Klasse irgendwie bei knapp 37.000 Euro, eine C-Klasse bei 45 und eine E-Klasse bei 51. Ne? Also, dass man da hat man natürlich enorme Preissprünge auch zu nachher dem Luxussegment an der Stelle. Dann man muss ja auch sehen, wie kann ich jetzt die Ausstattungsmerkmale, die mit so einem Auto dann ja vielleicht auch verbunden sind. Ne? Wir hatten ja eben diskutiert, Infotainment und so weiter. Wie kann ich das jetzt natürlich so im Grunde wieder nach unten skalieren von der Oberklasse auf ein angemessenes Maß, dass die Kunden eben immer noch das Gefühl haben, ich sitze in einem Auto der Marke Mercedes, aber zahle halt erstmal deutlich weniger, weil mir vielleicht andere Dinge wichtiger sind. Ne?
Weil du jetzt gerade A- und B-Klasse ansprichst, das Gerücht hält sich ja auch relativ fest, dass Mercedes über eine Einstellung der A- und B-Klasse nachdenkt. Also wenn man das nachliest und schaut, was für Presseveröffentlichungen dann auch von Mercedes kommen, was für Statements kommen, dann wird er immer noch so ein bisschen abgewiegelt. Aber ich meine, du hast gerade gesagt, 37.000 Euro Einstiegspreis für die A-Klasse und wenn ich die, keine Ahnung, ein Viertel meiner Fahrzeuge im Preis von über 100.000 Euro verkaufen will, dann wird es wahrscheinlich doch auch dünn werden, was die Luft angeht, um mit diesen Modellen sowohl halt die Umsatzerwartung zu treffen, Punkt eins, aber zweitens auch die Renditeerwartung zu treffen. Und deswegen ist das, glaube ich, durchaus ein Thema, wo man auf der einen Seite entweder überhaupt auf Preismöglichkeiten kommt, dass man quasi eine Grundausstattung anbietet. Ich glaube, für 37.000 Euro das Auto wird fahren. Aber vermutlich wird es halt nicht viele Komfort-Features besitzen. Wahrscheinlich wird es viele Sicherheitsoptionen geben, die ich oben drauf buchen kann. Dass wahrscheinlich der Durchschnittspreis einer verkauften A-Klasse nicht bei 37.000 Euro, sondern eher bei 45.000, 50.000 Euro liegen wird. Das könnte ein Weg sein. Oder halt auch die Verabschiedung aus dem Segment schrittweise, um dann vielleicht wirklich den Fokus auf diese wirklichen Luxusprojekte und Produkte auch zu legen, wo einfach auch die Margenmöglichkeiten natürlich viel größer sind und auch die Möglichkeiten, vielleicht Innovationen unterzubringen und ich kaufkräftigere Kunden auch habe. Genauso kann das Schicksal den Cabrios und Coupés drohen. Auch das wird schon diskutiert, weil einfach solche Nischenprodukte natürlich nie so eine Chance haben, vielleicht auch so stark zu emotionalisieren, so stark wirklich auch vielleicht dann über, du hast angesprochen, Skaleneffekte auch dann vielleicht teure Ausstattungselemente wirklich verfügbar zu machen. Und deswegen ist da schon durchaus eine Veränderung zu sehen. Dazu passt ganz gut, dass aber zum Beispiel vielleicht von den Luxusprodukten wiederum kleinere Ableger gebaut werden können, die dann wiederum vielleicht auch gut funktionieren. Es gibt eine Diskussion rund um eine kleine G-Klasse. Also ich meine, gucken wir uns Porsche an, da haben wir den großen Porsche-Geländewagen und mittlerweile ist der kleine Porsche-Geländewagen, der Porsche Macan, das meistverkaufte Modell. Also durchaus eine Strategie, wo man sagen kann, okay, ich platziere mich als Luxusprodukt, versuche die Produkte zu reduzieren, die nicht dieser Kernmarkenphilosophie entsprechen. Dann habe ich sozusagen erstmal die Chance, mich da auch aus der Luxusmarkenführung heraus abgeleitet, wirklich so zu positionieren, dass die Kunden mich so wahrnehmen. Und dann leite ich daraus wiederum vielleicht Produkte ab, die dann einem Zielsegment entsprechen, die vielleicht kleinere Fahrzeuge suchen, aber trotzdem auch an diese Fahrzeuge Luxusanspruch haben. Könnte ein Weg sein, dass vielleicht so eine kleine G-Klasse oder eine kleine S-Klasse oder wie auch immer die Produkte nachher heißen, die dann da auch eine entsprechende Struktur in so eine Richtung ermöglichen, da das umzusetzen.
Ist, glaube ich, dann letztlich auch wieder eine gewisse Volumenfrage, weil dahinter stecken ja eben durchaus im Moment auch in diesem Entry-Segment noch ein paar hunderttausend Fahrzeuge, die produziert werden und damit natürlich auch der Einkauf an entsprechenden Teilen, die Möglichkeit, Größen, Skaleneffekte zu realisieren im Einkauf, ne, weil man einfach andere Volumina einkauft, damit Lieferanten anders beeinflussen kann, die Preise anders beeinflussen kann und ähnliche Dinge. Also insofern ist das, glaube ich, oder wird das eine sehr, sehr spannende Entwicklung, wie sich dort Mercedes in Zukunft aufstellen wird, die letztlich ja auch Auswirkungen hat auf die Werke, die in Deutschland, in Europa, in der Welt sind. Was wird dort wie eigentlich noch produziert und die Mitarbeiterzahlen, die dahinter hängen, da sind ja eine ganze Menge von Entwicklungen dann mit vorprogrammiert quasi, wenn man diese Strategie entsprechend ändern wird.
Lass uns aber gerne mal so ein bisschen auch weiter gucken, weil wir dann durch die Analyse jetzt der Strategie von Mercedes so ein paar weitere Aspekte auch gefunden haben, die, glaube ich, so ein bisschen in die Gesamtstrategie auch mit reinpassen, weil ich glaube auch so, was Produktentwicklung generell angeht, ist ja auch jetzt dieser Shift in Richtung Elektromobilität schon so ein Faktor, der ja neben der Markenpositionierung auch so ein bisschen das Produkt ja nachher betrifft. Und da ist ganz interessant zu lesen, dass man feststellen muss, dass der Wechsel hin zur Elektromobilität ja doch nicht so schnell vonstatten geht und ja eine sehr stark auch regionsbezogene oder ja doch regionsbezogene Betrachtung mit sich bringt. Weil Mercedes gerade wieder bekannt gegeben hat, dass sie noch einen V8-Motor nochmal aktualisieren und deswegen sozusagen mit höherer Effizienz, besserer Leistung auch in das klassische konventionell betriebene Antriebssystem weiter auch bereit sind, Geld zu investieren. Weil, du hast es vorhin angesprochen, ich glaube 16,3% war der Wert für 2022, jetzt bei Q1 23 sind es jetzt 18% rund, die an Elektrofahrzeugen verkauft werden. Das ist halt noch kein Fünftel, das muss man auch ganz klar sagen. Und dementsprechend wird einfach auch ein Großteil der Erlöse und Erträge immer noch aus dem klassischen Segment kommen. Und deswegen wird Mercedes, und das glaube ich ist ja auch eine Strategie, die auch bei anderen Herstellern festzustellen ist, die jetzt nicht so eine radikale Entscheidung in Richtung einer Technologie gemacht haben, wird es einfach einen weiterhin einen Antriebsmix geben, dass in vielen Regionen, je nach Wünschen der Kunden, je nach Regulatorik, die da auch eine Rolle spielt, unterschiedliche Motorkonzepte angeboten werden. Und deswegen zum Beispiel, mal gibt es eine coole Förderung, dann kann sowas wie das Modell EQS in den USA sich stark positionieren. dann fallen wiederum Förderungen weg, dann werden wieder klassische Fahrzeuge verkauft. Also deswegen glaube ich, ist da so eine Entwicklung in Richtung von Technologie, Flexibilität vielleicht das, wo Mercedes dann im Zuge des Umsteuerns in Richtung vielleicht anderer Positionierung auch noch ein anderes Feld haben wird, wo sie gucken müssen, wie sie da es schaffen, die Investitionen, die in Elektroinnovation notwendig sind, vielleicht auch durch Skaleneffekte, die ich bei klassischen Motorkonzepten habe, auch gegenfinanzieren kann.
Auf jeden Fall. Anderes Thema ist natürlich auch, wie geht es eigentlich regional in der Welt weiter? Ne? Das ist ja, hängt ja damit unmittelbar zusammen. In Europa ist das Thema Elektromobilität sehr groß. Ne? Da werden bis 2035 ist im Moment die Vorgabe, soll es keine Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen mehr geben. In anderen Regionen der Welt ist das ja noch nicht so. Und wir haben eben das Thema, dass in China insbesondere, was ja der im Grunde der wichtigste Markt ist für Mercedes-Benz eben auch, wie für viele andere Fahrzeughersteller auch, dass dort natürlich auch Marktveränderungen stattfinden, dass dort immer mehr lokale Anbieter auf den Markt eben auch drängen, die Konkurrenz zu den, sag ich mal, europäischen Anbietern sind, die dort in Joint Ventures ihre Fahrzeuge produzieren und verkaufen. So, und dass man dann im Grunde natürlich auch gerade in diesem Segment Luxus befürchtet, dass hier eine ganz starke Einbruch auch stattfinden kann und dass letztlich Mercedes dann eben nicht mehr so viele Fahrzeuge im Luxussegment in China verkaufen kann, sondern sich im Grunde ein Stück weit andere Märkte suchen muss, um hier erfolgreich zu sein. Und da gibt es natürlich in dieser ASEAN-Region spannende andere Länder, die relevant werden können. Also Thailand ist ein stärker wachsender Markt. Malaysia, da reden wir von 800.000 Neuzulassungen pro Jahr, die in diesen Märkten stattfinden, sind aber im Vergleich zu China immer noch relativ gering. China kommt auf 20,7 Millionen Neuzulassungen pro Jahr für Fahrzeuge. Die gesamte restliche ASEAN-Region kommt auf 13,8 Millionen. Das sind also im Grunde schon mal deutlich weniger. Auch Indien als größtes Land der Welt hat im Moment 4,3 Millionen Neuzulassungen pro Jahr. Also insofern, wenn der Shift weggeht von China, da muss man sich schon einiges überlegen. Das wird man nicht nur mit einem Land eben ausgleichen können, vermutlich sofort. Ja, soweit ist Indien eben auch noch nicht. Ja, sondern da muss man im Grunde ja eine Strategie fahren, die ganze Region dann wieder erklärt.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Ja, wie beurteilen wir die Situation jetzt? Ne? Also ist ja eine ganze Menge Chancen, kann man sehen, aber es gibt sicherlich auch Risiken. Thorsten, dein Part sind die Chancen.
Das ist ja immer so meine Rolle. Ich muss ja immer so die positiven Sachen formulieren, wobei ich schon auch ein paar Chancen sehe, das kann ich gar nicht anders sagen. Aber ich würde jetzt die Strategie auch nicht zu 100% unterstreichen wollen. Aber lass mal gucken, was für Chancen vielleicht da sind. Ich hatte ja erzählt, dass bei der Luxusmarkenstrategie auch die Geschichte eine Rolle spielt. Und die Geschichte von Mercedes ist ja, glaubt man gar nicht mehr, dass man das so noch formulieren kann, Autos für die Reichen zu produzieren. Und eigentlich kommt ja dann Mercedes so ein bisschen zurück zu den Wurzeln der Marke. Also das heißt eigentlich so diese Geschichte, die Luxusmarken auch erzählen sollen oder müssen, ist ja in der Geschichte von Mercedes auch wirklich zu finden. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und deswegen ist so diese überlegene Ingenieurskunst, die halt auch erwartet wird, ergänzt um den Anspruch, wirklich auch Fahrzeuge für wirklich so die Top-Schicht der Gesellschaft zu produzieren, das ist schon inhaltlich jetzt auch nichts, was so aufgesetzt wirkt oder wirken wird, das ist mal dahingestellt. Und deswegen ist diese Idee da quasi, dieses Luxussegment, was weltweit wächst, stärker mit dem Markenkern auch zu bespielen, durchaus eine nachvollziehbare Entscheidung. Und bisher, ich meine, wir haben es ja auch gerade gesehen, was so die Wachstumsraten der Durchschnittsverkaufspreise der Fahrzeuge angeht, ja scheinbar auch eine Strategie, die zumindest bisher von den Konsumenten mitgetragen wird. Und ich meine, die Steigerung von 40% des Durchschnittsverkaufswerts und dann ja nochmal eine Steigerung, wie du gesagt hast, quasi auf einen bestimmten Anteil der Fahrzeuge, die über 100.000 Euro verkauft werden. Das zeigt ja, dass die Kunden da auch bereit sind, das mitzugehen. Die Schwierigkeit wird sein, und das ist so ein bisschen vielleicht was, dann auch durch die Veränderung im Segment und im Sortiment sich auch abbilden wird. Wie kann ich eigentlich diesen Spagat, den die Marke jetzt ja vielleicht aktuell machen muss, von wirklich Luxuspositionierung bis hin zur Einstiegs-A-Klasse, vielleicht kann ich durch die wirkliche Fokussierung auf Luxus diesen Spagat der Markenführung auch reduzieren, weil nämlich dann eine klare Markenpositionierung möglich ist, eine klare Zielgruppenadressierung und ich muss nicht mehr irgendwie ein Entry-Segment bei einer A-Klasse natürlich auch immer so ein bisschen Entry-Segment eigentlich für vielleicht die spezielle Fahrzeugkategorie. Das ist natürlich nicht Entry-Segment im Automarkt, logischerweise, aber für Mercedes. Und ich kann Entry und Top-End-Luxury vermutlich schwer vereinen. Und das kann ich vielleicht ein bisschen auflösen, dieses Problem. Und so kann ich vielleicht auch Partnerschaften nutzen, um meine Marke aufzuladen. Es gibt ja gerade vor kurzem so eine sehr publik gewordene Partnerschaft mit Moncler, wo ein Auto so mit irgendwie so diesem Moncler-Style, mit diesem ballonartigen Reifen und Ballon, das war schon sehr, sehr auffällig, haben bestimmt viele auch mal irgendwo gesehen auf Social oder irgendwo in den normalen Newsfeeds. Dann kann man wirklich auch Luxuskooperationen nutzen, um wirklich mit einem Luxusautomobil auch andere Luxusmarken dort zu transportieren. Und so könnte wirklich ein wirtschaftlich hoch erfolgreiches Unternehmen auch entstehen, weil die sind jetzt schon sehr erfolgreich und wenn ich es wirklich schaffe, vielleicht auch zahlungskräftige Kunden zu überzeugen, dieses Produkt anzunehmen, dann kann das schon wirklich interessant werden. Ich glaube, Herausforderung wird sein, wie kann ich wirklich vielleicht die Innovation auch immer weit vorne halten, aber ich meine, gucken wir uns Apple an. Apple ist auch nicht mehr das Unternehmen, das durch die Innovation in allen Belangen wirklich überzeugt, sondern auch durch die Markengeschichte, durch die Kooperation, durch die Positionierung, durch die Einfachheit in der Bedienung. Da haben sich viele andere Aspekte auch herausgeprägt, die vielleicht eine Luxuspositionierung auch mit sich bringen kann, die ich auch nutzen kann. Letzter Punkt, den ich als ganz zentralen Vorteil herausstellen möchte, ist, dass mit der neuen Strategie wird ja auch die Auswertung des Börsenwerts bei Mercedes angestrebt. Wie hoch war da der angestrebte Börsenwert? Was hattest du rausgesucht?
200 Milliarden Euro möchte man wert sein.
Und aktuell kommen wir, glaube ich, so bei 60 Milliarden Euro raus beim Börsenwert. Und je werthaltiger das Unternehmen ist, desto stärker sichere ich mir auch die Unabhängigkeit. Und deswegen könnte auch das durchaus ein Aspekt sein, der sich positiv auswirkt, wenn Mercedes immer stärker in diese Richtung sich auch entwickelt. Und deswegen, also ich sehe da schon viele Chancen, die wirklich jetzt mit einer gezielten Luxusmarkenpositionierung und auch einer gezielten Fokussierung des Produktprogramms, Partnerschaften, etc. in so eine Richtung gehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ne, die gefahrene Strategie jetzt mit dem Shareholder Value, der jetzt ja von Ole Kalinius wieder deutlich stärker in den Mittelpunkt gestellt wird, die ist bisher sehr erfolgreich, ne, und kann eben auch für die Zukunft durchaus erfolgreich sein. Aber sie birgt natürlich auch Risiken. Und zu denen kommen wir jetzt nochmal. Naja, was ist das eine Risiko? Ist sicherlich überhaupt erstmal, wenn man Automobilproduzent ist, muss man halt, ja, wenn man in diesen verschiedenen Segmenten aktiv ist, eine gewisse Stückzahl realisieren. Wir hatten den Skaleneffekt vorhin schon mal angesprochen, ein bestimmtes Mindestvolumen muss irgendwie da sein. Da ist jetzt ja im Moment schon die Strategie von Mercedes-Benz sehr stark offensichtlich die Zulieferer unter Druck zu setzen und die Preisverhandlungen ja sehr aggressiv zu führen, so wie man das in der Vergangenheit ja auch von anderen Automarken schon kannte. Um eben gerade jetzt, ne, auf der einen Seite die Kosten zu senken und auf der anderen Seite den Umsatz zu erhöhen und so den Shareholder Value insgesamt natürlich nach oben zu treiben. Aber das birgt natürlich auch das Risiko, dass die Zulieferer Abstriche machen bei der Qualität, Abstriche machen bei ihren Lieferterminen und ähnliche Dinge. Also letztlich so ein bisschen wie der damalige Lopez-Effekt bei VW, der war eben sicherlich erstmal auch sehr erfolgreich, hat die Kosten gedrückt, aber hinterher ist einem das im Grunde so ein bisschen auf die Füße gefallen, dann auch in der Strategie. Und da, glaube ich, muss Mercedes-Benz natürlich schon aufpassen, dass man die Zulieferer weiter an Bord hält, damit man diese Skaleneffekte eben auch entsprechend realisieren kann. Natürlich die Strategie jetzt eine etwas andere wird und man sich von, sag ich mal, zum Beispiel von einem Entry-Segment trennen würde. Ja, dann da müsste man eben gucken, dass man natürlich auf der anderen Seite trotzdem noch eine Produktion oder Produktionskosten erhalten kann, die letztlich das Unternehmen insgesamt weiter erfolgreich machen. So, und das ist natürlich auch ein Thema in der internen Argumentation, da, trotz des wirtschaftlich sehr großen Erfolges aktuell, hat es seit 2019 einen Personalabbau gegeben und keinen Personalaufbau. Es sind also knapp 7.000 Mitarbeiter weniger im Konzern beschäftigt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also insofern ist da ja schon auch die Mitarbeiterschaft irgendwie mitzunehmen in so einer Zeit, wo man Rekordergebnisse verkündet, auf der anderen Seite aber immer noch mehr Druck aufbauen will und noch höhere Ergebnisse und noch mehr Share oder Value erzielen will. Das ist natürlich dann schon ein schwieriger Spagat, auch ein intern schwieriger Spagat, der da jetzt überhaupt erstmal irgendwie funktionieren muss. So, das andere ist auf jeden Fall natürlich der chinesische Markt. Die Abhängigkeit vom chinesischen Markt ist, was die Absatzzahlen angeht, groß und auch was den wirtschaftlichen Erfolg angeht, groß. So, und da sieht man im Moment eben rückläufige Verkaufszahlen, insbesondere bei den elektrischen Modellen, zum Teil eben auch hausgemacht sind. Das ist jetzt nicht nur die allgemeine Konsumzurückhaltung vielleicht oder ähnliches, sondern da ist das Design eben auch vielleicht missglückt an der einen oder anderen Stelle für den chinesischen Markt, so dass man hier letztlich die hohen Preise, die man ja eigentlich im Vergleich zu Wettbewerbern hat, insbesondere zu den lokalen Herstellern hat, die eben ja auch mittlerweile sehr stark sind, was Innovationen angeht, dass man die einfach auch nicht mehr richtig rechtfertigen kann. Ne? Und dass da das Premium, was für eine Marke wie Mercedes dann eben gezahlt werden muss, vielleicht einfach auch nicht mehr erzielt werden kann. Also insofern, da birgt der Markt an sich schon noch einige Risiken. In Deutschland oder in Europa und auch in anderen Ländern der Welt hat man zudem noch das Thema, dass man jetzt in so einer eher Luxusmarkenstrategie zusehen will als Mercedes-Benz, dass man die Hoheit über die Preise gewinnt. Also dass man den Händlern im Grunde die Möglichkeit nimmt, Rabatte in größerem Maße zu geben, sondern dass Rabatte oder das gesamte Preissystem im Grunde zentral gesteuert werden und dass da eigentlich gar nicht mehr großartig Möglichkeiten bestehen, über Preisnachlässe Kunden zu gewinnen. Also die Händler werden letztlich degradiert, in Anführungsstrichen, von Unternehmern zu Angestellten dann, weil sie eigentlich gar nicht mehr die Preishoheit haben und damit ja letztlich dann auch Schwierigkeiten bekommen, vielleicht in den Absatzzahlen. Du hattest da das Beispiel von Miele nochmal herangezogen, Thorsten. Das finde ich nochmal ganz spannend. Vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen.
Genau, weil eigentlich, du hast gerade angesprochen, dass dieser Streit in den Absatzstrukturen gerade das Thema Preishoheit halt mit sich bringt. Und das Beispiel Miele habe ich deswegen angeführt, weil das ähnlich war, dass Miele ja auch versucht hat, die Vermarktung deutlich stringenter auch mit den Absatzstrukturen umzusetzen und deswegen halt auch diesen Streit aufgenommen hat und die Preishoheit versucht hat, deutlich stärker zu zentralisieren. Das hat im ersten Schritt wirklich zu Umsatzeinbruch, Einbußen geführt, weil die Händler sich düpiert gefühlt haben, weil die Händler nicht mehr irgendwie die Marke beliefert bekommen haben, aber hat langfristig dazu geführt, dass die Preisentwicklung und die Preisstabilität eigentlich genau dahin gegangen ist, wo Miele sie haben wollte. Und zwar nach oben. Wir haben ja auch das Thema Preissteigerung bei Mercedes, weil irgendwann, wenn sich alle auf die gleichen Preise geeinigt haben und das Produkt, sind wir auch bei dem Thema, diese Preisforderungen auch erfüllt, dann lässt sich nachher für sowohl den Hersteller wie auch die Handelsstrukturen ein deutlich lukrativeres Geschäft umsetzen. Deswegen dieses Risiko, was du angesprochen hast, kann durchaus sein, dass vielleicht auch kurzfristig da die Analysten unruhig werden. Es gab ja jetzt letzten Herbst eine Preisaktion in China, wo auch die EQ-Modelle, das gerade angesprochen, nicht so gut wahrgenommen in China, wirklich im Preis deutlich reduziert wurden, um den Absatz anzukurbeln. Gab sofort Diskussionen rund um Analysten, jetzt Mercedes möchte Luxus werden, jetzt machen sie Rabatte, etc. Das sind alles diese Auswirkungen, die halt auf Basis einer gewünschten höheren und ruhigeren Preisstruktur sich erstmal zeigen werden. Aber wenn Mercedes da den langen Atem besitzt, dann kann sich das Risiko, was sie jetzt eingehen und auch die Schwierigkeiten, die sie jetzt vielleicht haben werden, diesen Streit, der auch kommt, der kann sich langfristig in wirklich einer ganz ruhigen Preisgestaltung auf einem deutlich höheren Niveau in Zukunft mit vielleicht auch besseren Produkten nachher auch zeigen.
Ich glaube auch, ne? Das ist jetzt erstmal sicherlich ein Risiko, wenn man das nicht gut managt, aber es kann eben tatsächlich auch die Chance daraus genutzt werden. Insofern dürfen wir dort gespannt sein. Und letzter Punkt, glaube ich, von der Risikoseite her sind natürlich die vielseits diskutierten Batterien. Also wenn wir Elektromobilität erreichen wollen, hängt es stark davon ab, welche Reichweite haben die Fahrzeuge, wo kann ich die Fahrzeuge aufladen, wie schnell kann ich die Fahrzeuge aufladen. Ja, also wer liefert mir im Grunde angemessene Batterien, auch natürlich für meinen Fahrzeugtyp letztlich, ne? Gerade wenn ich in diese Luxussegmente hinein will, dann muss damit ja vielleicht noch ein bisschen was anderes verbunden sein als in einem Entry-Segment, sag ich zum Beispiel. So, also und da hat Mercedes durchaus das Thema, dass man bisher relativ wenig Zugang zu Batterien sich gesichert hat und noch sehr stark abhängig ist von chinesischen und südkoreanischen Produzenten, während andere Hersteller, also Volkswagen zum Beispiel, eben sehr viel stärker auf europäische Hersteller an dieser Stelle hier schon gesetzt haben. Und insofern muss man gucken, wie dort die Entwicklung weiter ist, wie sich Mercedes-Benz dort auch positioniert in diesem Markt, weil das eben eins der letztlich der Kernzulieferprodukte sein wird, diese Batterien für die Fahrzeuge. Und insofern wird man sehen, ob das Risiko, was dort besteht, eben längerfristig besteht oder auch irgendwie in irgendeiner Weise auch ausgeglichen.
Gut, dass du das Thema noch mit reingebracht hast, weil wenn man das mal so Revue passieren lässt, was für Themenfelder sich vielleicht für Mercedes zeigen, dann kann man wirklich feststellen, dass wir auf der einen Seite klasse über das Produkt kommen. Und ich glaube, die Umwälzung, die das Produkt Kraftfahrzeug in den letzten 5 Jahren gemacht hat und auch die nächsten 10 Jahre machen wird, sind ja so umfassend, da wird ja kein Stein auf dem anderen bleiben. Dann hat Mercedes natürlich das Thema, dass wir schauen müssen, wie wir die Marke positionieren. Wir haben gerade darüber diskutiert, wie hochwertig, was kann ich in der Marke unterbringen. Und als drittes Thema, was die Autoindustrie auch umtreibt, ist die regionale Verteilung der Verkäufe. Weil der große Markt China, der gerade auch den deutschen Autoherstellern ja in den letzten Jahren wirklich fantastische Absatzzahlen garantiert hat quasi. Volkswagen war lange Jahre wirklich Marktführer in China, wandelt sich auch gerade dramatisch. Und deswegen auch da sozusagen ein drittes offenes Feld. Alles birgt Chancen. Also das kann gut funktionieren, aber alles birgt auch wirklich Risiken. Und ich glaube, dass die Unsicherheit, die mit dieser strategischen Entscheidung einhergeht, mal gucken müssen wir, wie sich da Mercedes auch langfristig schlagen wird. Weil zurzeit sehr erfolgreich, wirklich tolle Geschäftszahlen, beeindruckende Performance, wirklich gute Idee, wie auch das Produkt weiterentwickelt werden kann. Aber die Volatilitäten, die wir in diesen Strukturen haben, was Produkt angeht, was Markenführung angeht, was Absatzregionen angeht, wird auch größer. Man kann davon profitieren, aber man kann genauso gut den Risiken, wie du auch gerade skizziert hast, glaube ich, durchaus anheimfallen.
Genau, ja, finde ich auch ein wundervolles Schlusswort gerade an der Stelle, weil wir hier eben wirklich jetzt die Situation haben, sehr erfolgreiches Unternehmen gerade. Sicherlich wird der Vertrag von Ole Kalenius auch verlängert werden. Ne? Das ist jetzt gerade ja auch ein Thema in der Presse, was ansteht im Grunde im Unternehmen. Ja, aber wie geht's dann eigentlich wirklich auch weiter? Und wird dieser Erfolgspfad, den man jetzt eingeschlagen hat, wird das ein kontinuierlicher Erfolgspfad sein? Oder schlagen eben doch bestimmte Dinge, die man jetzt entschieden hat, auch vielleicht wieder zurück und man kriegt Qualitätsprobleme oder ähnliche Themen? Ich glaube, das werden die nächsten Jahre letztlich zeigen.
Schönes Thema, schöne komplexe Situation, die aber, glaube ich, auch spannend ist zu begleiten und dann auch zu schauen, wie die strategischen Entscheidungen sich wirklich für die Zukunft ausgewirkt haben. Deswegen vielen Dank für die Recherche, Hans-Jürgen.
Auch dir, Thorsten, vielen Dank für die wundervolle Zusammenarbeit hier wieder.
Vielen Dank an alle unsere lieben Zuhörer. Freut uns immer sehr, dass wirklich auch über die lange Zeit, jetzt schon über 4 Jahre, Sie uns da treu bleiben. Und wir auch immer schön merken, dass auch so unsere Analysen durchaus auf fruchtbaren Boden fallen. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Und da jetzt ja bei Spotify man auch Beurteilungen und Bewertungen abgeben kann, das wäre uns mal ein Anliegen, dass ihr da mal bitte, wenn es geht, irgendwie auf die 5 Sterne klickt, dass wir da ein bisschen auf die Anzahl der Bewertungen kommen, dass es auch veröffentlicht wird. Das ist schon ein wichtiger Hebel, der uns auch in den Rankings, in den Listen schön nach oben spielt. Deswegen, wer jetzt gerade über Spotify, übers Handy hört, Handy raus, bitte mal ganz kurz anschmeißen, bitte auf die Show gehen, kurz auf Bewerten gehen. Das ist wirklich eine große Hilfe für uns, gilt aber genauso auch für Apple weiterhin. Also je nachdem, welches System ihr nutzt oder System Sie nutzen. Wir freuen uns wirklich sehr über jede Unterstützung, weil wir machen das ja als Hobbyprojekt und deswegen ist auch jede Unterstützung uns da ein wichtiger Motivator, da auch zukünftig weiter solche spannenden Episoden wie zum Beispiel mit Mercedes dann zu machen. Deswegen vielen Dank an Sie, Jürgen.
Vielen Dank dir, Thorsten.
Vielen Dank, liebe Zuhörer. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.